People Behind Technology.
Der Rode und Schwarz Podcast über Technologien der Zukunft und innovative Köpfe, die diese vorantreiben. Mit Lorena Messmann-Vera.
Hallo zusammen und Max Henninger.
Willkommen allerseits.
Wer kennt es nicht? Du bist unterwegs, möchtest schnell jemanden anrufen und der Blick aufs Handy sagt dir, mal wieder kein Netz. Ja, das ist ein Phänomen, das ist immer ärgerlich, aber das ist ein Phänomen, das einem auch sehr gut aufzeigt, wie sehr wir uns doch inzwischen an funktionierende Technik gewöhnt haben und eigentlich viel mehr davon erzählt, dass die Moderne ja genau auf solche verlässliche Technik fußt. Die Tatsache, dass wir uns im Allgemeinen auf die Erreichbarkeit via unseres Handys verlassen können, wird dabei von unzähligen kreativen Köpfen sichergestellt, die unermüdlich mit ihren Lösungen das Handynetz und viele weitere Kommunikationswege prüfen. Und einen dieser kreativen Köpfe darf ich nun in unserem Podcast begrüßen. Er leitet die Solution-Entwicklung im Spektrum Monitoring, entwickelt damit Gesamtsysteme, die das Frequenzspektrum prüfen können und damit zu einer funktionierenden Kommunikation beitragen. Früher arbeitete er im hanseatischen Klima des Hafens direkt auf einer Schiffswerft. Heute arbeitet er in der nördlichsten Stadt Italiens, mitten in München, direkt im Epizentrum der Innovation bei Rode und Schwarz. Herzlich willkommen, Martin Schäkle.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Martin, auf LinkedIn. Ich habe so ein bisschen mal auf dein LinkedIn-Profil bisschen gespickt. Und da habe ich einen Satz gefunden, der ist ganz, ganz prominent bei dir platziert. Und dieser Satz heißt, "Impossible only means that you haven't found the solution yet." Ja, wann hast du denn dieses Zitat zuletzt so richtig gespürt?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist noch gar nicht so lange her. Weil eigentlich spüre ich das regelmäßig bei dem, was wir tun. Wir beschäftigen uns ja viel mit Problemstellungen und eigentlich schwerpunktmäßig mit den Themen, wo man sagt, man hat am Anfang keine Lösung. Und es scheint auch nicht lösbar zu sein. Und was sich dann zeigt, ist, einer allein schafft es vielleicht nicht. Aber so wie wir hier aufgestellt sind, auch wie wir als Rode und Schwarz aufgestellt sind, wir haben so viele Experten, wir haben so viele verschiedene Themen, die wir hier vereinen, dass sich immer Leute finden, die man zu einer Gruppe zusammenholen kann. Und die dann genau solche Probleme, die vielleicht aus einem Fachgebiet heraus unlösbar erscheinen, dann doch eine Lösung zuführen. Und dann findet man doch immer wieder einen Weg, wie man das macht. Und deswegen heißt es für mich eigentlich nur, wenn du keine Lösung hast, guckst du vielleicht noch nicht richtig oder nicht von der richtigen Stelle aus. Und die Lösung ist trotzdem irgendwo da.
Das ist auf jeden Fall eine sehr selbstmotivierende Einstellung, dass man nicht aufgibt und dass man weiter schauen kann und dass letztendlich die Lösung vorhanden ist. Man muss sie nur finden, ne?
Ja.
Das ist cool. Du hast gesagt, ihr arbeitet letztendlich an Problemen, wo erstmal gesagt wird, da gibt's keine Lösung. Was sind denn das so typischerweise für Probleme?
Was sind das für Probleme? Das ist gerade so im Bereich Spektrum Monitoring, ist halt die Fragestellung, wir nutzen immer mehr mobile Kommunikation oder mehr Funkkommunikation. Die Netze werden immer stärker belastet. Wir wollen immer mehr haben. Wir wollen immer mehr Daten übertragen. Jetzt kommt das ganze Thema IoT dazu. Also der Platz wird immer begrenzt. Frequenzen sind tatsächlich auch eine natürliche Ressource. Gibt's nun mal nicht unendlich, lassen sich nicht beliebig vervielfältigen. Und deswegen muss man immer bessere Wege finden, wie wir die effizient nutzen können. Das ist die Aufgabe unserer Kunden, das sicherzustellen. Und wir sind dafür da, ihnen dafür die Tools an die Hand zu geben. Und da gibt's ganz spannende Herausforderungen. Alleine, wenn man sich anguckt, die Belegungsmessung eines 5G-Kanals, habe ich jetzt unlängst mir mal angeguckt. Ein nettes Buch gefunden, das ist eine Doktorarbeit von einem Karlsruher Doktoranden. Hat 300 Seiten und beschreibt auf 300 Seiten genau dieses eine Problem. Und wie man dieses Problem in den Griff bekommt und wie man das berechnet. Und total spannend, extrem trocken, aber zeigt halt, wie komplex die Themen sind, wie viel da mittlerweile drinsteckt. Und damit beschäftigen wir uns halt und das macht's halt spannend.
Total. Und Themen auch, die für uns alle, für jeden Endnutzer eigentlich relevant sind. Wir sehen natürlich immer nur am Ende das funktionierende oder manchmal nicht funktionierende Netz. Und man geht davon aus, es wird schon laufen, es wird schon funktionieren. Und du bist derjenige, der tatsächlich ja auch das austüfteln muss. Und der genau, wie du gesagt hast, zum Beispiel das Spektrum, eine natürliche Ressource, die Frequenzspektren, genau darauf gucken muss, dass die gut gemessen werden, dass die gut genutzt werden. Die Solution-Entwicklung ist ja da dein Steckenpferd.
Genau, das ist mein Hobby, Passion, Berufung, dafür kriege ich Geld, was ich sehr schön finde. Das war ein kleiner Glücksgriff, dafür bezahlt zu werden, sich über neue Themen Gedanken zu machen. Und von dem her, ja, genau das ist unsere Aufgabe oder die Aufgabe von meinem Team und mir, in dem Bereich zu überlegen, welche Lösungen brauchen wir, und gar nicht so sehr mit der Frage, was brauchen wir heute, sondern der Fokus ist schon auch sehr stark, was brauchen wir denn in 2 Jahren, in 5 Jahren, wo geht's denn hin, was erwartet uns denn? Und natürlich auch damit verbunden immer, welche Technologien können wir zukünftig einsetzen? Was gibt's Neues? Ich habe mir jetzt mal das Thema Quantensensoren angeguckt. Ist kein Thema für morgen, ist auch kein Thema für in 5 Jahren, aber vielleicht in 10.
Das ist ein tolles Buzzword, was natürlich gerne gerade durch verschiedene Äther durchschwebt und man sagt, wow, das ist die Zukunft. Aber was man damit konkret machen kann, das ist noch ein bisschen in den Sternen, ne?
Das ist noch ein bisschen in den Sternen, aber dann ist es total spannend, dass man mit dem Gedanken spielt und sagt, Quantensensoren, wer schon, ist das eigentlich was? Wie funktionieren die? Was machen die eigentlich? Und dann fragt man ein bisschen rum und dann sagt jemand, ja, da haben wir hier einen Spezialisten, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und da Forschung betreibt, und 2 Tage später sitzt man mit dem zusammen in einem Raum und philosophiert drüber, was können die, wo kann man die einsetzen oder auch nicht. Und das ist halt rot und schwarz.
Absolut, und also das zeigt natürlich, dass man dafür super ausgebildete Leute braucht, die sich damit beschäftigen. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, aber man braucht eben auch, da sind wir gerade genau bei dem Stichwort, diese Einstellung dazu, dass man Lösungen finden möchte. Ich finde das ja eine tolle Job-Description von dir, in der Solution-Entwicklung, in der Lösungsentwicklung zu arbeiten. Also ich habe schon oft in meinem Privatleben mir gedacht, ja, so jemanden könnte ich auch für mich selber brauchen, dass du mir mal eine Lösung für Probleme beim Privat entwickelst. Das hat ja ganz viel mit Innovation zu tun, Innovation zu schaffen. Innovation zu schaffen, das hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, etwas zu schaffen, von dem alle sagen, es geht nicht. Die Schwierigkeit von Innovation liegt ja genau dahinter, dass man mit einer Überzeugung dastehen muss und vertreten muss, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, auch wenn ihn keiner bisher sieht. Wie überzeugst du?
Also das eine ist, ich glaube schon, dass wir auch jetzt mal mit dem Team, das ich hinter mir habe, weil alleine mache ich es ja nicht. Ja. Würde zwar gern behaupten, ich bin der kluge Kopf hinter allem, so ein neuer Steve Jobs, aber das ist leider nicht so. Von dem her liegt es halt viel im Team, und das ist halt, ich glaube, was wir halt können, ist einerseits diese Begeisterung zu wecken, dieses Visionäre, zu sagen, da gibt es etwas, aber gleichzeitig auch sagen zu können, was ist denn erforderlich und wann macht es denn Sinn, es tatsächlich auch zu tun. Weil das ist immer der Spagat. Und das eine ist Innovation bezogen auf Probleme, wo noch keiner eine Lösung sieht. Das andere spannende Feld ist Innovation für Probleme, die noch keiner sieht. Mm-hmm. Und wir haben beides. Wir beschäftigen uns mit beiden Themen. Also einmal dieses zu gucken, was für Probleme gibt es denn, welche Bedürfnisse sind denn da und können wir die lösen? Können wir als Rode und Schwarz dieses Bedürfnis lösen? Und die zweite Frage ist natürlich, welche Bedürfnisse sehen wir, die vielleicht der Endnutzer noch gar nicht erkannt hat? Und können wir diese Bedürfnisse schon decken?
Hast du da ein Beispiel?
Ich nehme mal ein Beispiel, das jeder kennt. Das Beispiel Smartphone.
Ja.
Also ich kann mich an Zeiten erinnern, jetzt bin ich ja doch schon nicht mehr ganz jung. Ich kann mich an Zeiten erinnern, war das Tollste und das Beste, was man haben konnte, war ein Nokia 3210.
Absolut.
Das war das ultimative Telefon, wenn man das hatte. Dann kamen so die Blackberries auf. Ja, Blackberry, Nachrichten schreiben. Oh, das ist für irgendwelche Poser, das ist. Das macht doch keiner. Mhm. Ich hock mich doch nicht ans Telefon und tipp da irgendwas rum. Ja, ich weiß nicht, mittlerweile haben wir die wievielte Generation Smartphones. Und ich glaube, es gibt sehr wenig Leute, die kein Smartphone haben, und ich glaube, es gibt noch weniger, die bereit wären, ihr Smartphone wieder herzugeben, vor allem dauerhaft. Und gleichzeitig ist der Informationsbedarf, den wir haben, so gewaltig gestiegen. Wir haben so viel Zugang zu Information, was aber ohne die Verfügbarkeit der Information, also ohne Smartphones, gar nicht möglich gewesen wäre. Da entsteht ein Kreislauf, da entsteht eine Spirale. Das ist unglaublich und das ist extrem spannend. Und das sind halt so Themen, keiner dachte drüber nach, ich brauche ein Smartphone.
Ja. Um so etwas zu erkennen, muss man natürlich absoluter Visionär sein. jemand, der sich wirklich breit vorstellen kann, wie verändert sich die Welt? Wie könnte sich verändern und wie können wir mit der Technologie dazu beitragen? Würdest du dich so beschreiben? Bist du jemand, der gerne in die Zukunft schaut?
Ich bin jemand, der gerne in die Zukunft schaut. Ich weiß nicht, ob ich mich als diesen großen Visionär beschreiben würde. Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich bin vielleicht sowas, was man als Ideensammler bezeichnen würde. Ich liebe es, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, neue Ideen zu sammeln, aber auch zu überlegen, was mache ich denn damit? Also hat das irgendeinen praktischen Nutzen für mich, diese neue Idee? Und das ist einfach so ein Thema, wo ich sage, das treibt mich da an und das ist vielleicht das, was mir dann hilft, dann auch wieder Impulse zu setzen. Also weniger der Visionär, der sich jetzt die Welt auf der blauen Wiese vorstellt, vielmehr der sagt, es gibt doch Dinge und es gibt doch, und kann man die nicht kombinieren? Und was passiert denn, wenn ich das zusammenbringe?
Das ist natürlich auch ein Fall, da geht es sehr viel darum, dass man auch selber die Überzeugung dann braucht. Die Überzeugung natürlich in die Zukunft zu schauen und dann zu sagen, dieser Weg, der könnte nicht nur spannend sein, sondern den beschreite ich ja jetzt auch. Weil das ist ja das Schwierige dann wiederum in einem Job. Visionär ist das eine oder verschiedene Felder sich auszumalen, aber dann die Entscheidung zu treffen, okay, für den entscheiden wir uns und ich setze darauf, dass das auch wirklich ein guter Riecher von mir war. Ne?
Und da haben wir halt ein Umfeld, das das halt will. Das ist halt das, was wir auch fördern. Und ich meine, das ist ja Make IDs Real. Das ist ja genau das Thema, zu sagen, wir haben Ideen, wir haben intern die Themen InnoFunnel, wo Leute Ideen einbringen können, die dann mal im Prototyping gemacht wird, wo man mal guckt, kann man das machen, kann man das umsetzen. Und da kommen immer wieder Ideen, also nicht nur rein, sondern auch raus und werden dann auch wieder umgesetzt und werden auch wieder tatsächlich in ein Produkt umgewandelt, das dann irgendjemand auf dieser Welt auch Nutzen bringt und hilft. Und das ist schon so ein, ich glaube, das ist einfach eine Haltungsfrage, die halt bei uns, bei Rode und Schwarz ganz allgemein halt extrem hochgehalten wird und sehr, sehr wichtig ist.
Wo du dann natürlich damit auch sehr, sehr gut hineinpasst. Wie geht's dir denn selber damit, wenn du nun eine Innovation vorantreibst? Gibt es auch die Momente, wo du dann zweifelst, ob das die richtige Richtung ist?
Ja, die gibt's immer und die muss es auch geben, die sind wichtig. In dem Moment, also ich habe mir mal geschworen, wenn ich aufhöre, Ideen, auch meine eigenen Ideen, kritisch zu hinterfragen, dann muss ich mir einen neuen Job suchen. Mhm. Weil die Gefahr viel zu hoch ist, das kennt jeder. Da kommt man dann ganz schnell in diese Schiene, das haben wir immer so gemacht, anders funktioniert es gar nicht, kann gar keine andere Lösung geben. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Das ist ja genau das Mindset oder die Haltung, die wir vermeiden wollen, dass wir in sowas reinkommen. Und deswegen sage ich für mich, wenn ich mal aufhöre zu zweifeln, dann ist es vorbei.
Das ist damit so eine Erdung, die man gleichzeitig auch braucht. Also ich sehe bei dir, du hast so einen ganz interessanten Spagat aus einerseits die Neugier nach vorne zu treiben, aber gleichzeitig trotzdem auch der Realismus, der dahinter steht. Ne?
Ja, absolut. Ich habe mal den schönen Spruch gelesen, Innovation means transfer ideas into money.
Ja.
Das ist ein ganz schöner Spruch, es ist nicht von mir, bringt aber nochmal das Thema. Also Innovation, ja, es ist wichtig, neue Ideen, neue Lösungen zu finden, ist extrem wichtig, es ist essentiell für unseren Bestand und bringt uns auch als Mensch, als Gesellschaft weiter, aber nur, wenn es etwas ist, was auch einen Nutzen bringt. Innovation um seiner selbst willen mag auch schön sein, ist Aufgabe von Forschern und ist auch wichtig, aber man muss es halt differenziert betrachten und wir konzentrieren uns halt auf die Innovation, die wir halt umsetzen können.
Ist vielleicht sogar, um es noch größer zu fassen, ja auch nicht nur bei Forschern, ich sag mal die Innovation selber schon, natürlich ist es auch sehr viel, was mit Inspiration zu tun hat, was mit Visionen zu tun hat, also vielleicht auch sogar die Aufgabe der Kunst oder der Designkunst, die uns neue Möglichkeitshorizonte einfach mal ausprobieren lassen, einfach mal denkbar werden lassen, wovon man sich inspirieren lassen kann und dann überlegen kann, ist das, was ich vielleicht mal in einem Science-Fiction-Film gesehen habe, ist das vielleicht etwas, was wir nun angreifen könnten?
Ne? Ja, ne? Ich meine, das ist jetzt sowas Nerdiges, aber gerade die Science-Fiction-Literatur ist an der Stelle extrem spannend. Und wenn man sich mal guckt, ich kann nur empfehlen, dass ich dann sich mal die alten Star Trek anzugucken, wie man sich damals modern und Computer vorgestellt hat. Und da mal zu überlegen, wird uns das heute noch überraschen, wenn das wo steht? Wohl kaum.
So ist es, absolut, ja. Im Nachgang umso spannender, das Ganze zu beobachten, was alles dann tatsächlich Realität geworden ist.
Ja.
Du selber, ich fasse das jetzt wirklich mal als die Mischung aus Neugier und Realismus. Gehen wir mal in dein Leben hinein. Gab es Momente, ja, in deiner Laufbahn, in deiner Karriere, wo du sagst, diese beiden Aspekte hast du da entwickelt? Hast du eine Station, wo du sagst, ja, zum Neugier gesellte sich der notwendige Realismus?
Ich habe tatsächlich sehr früh in meiner Ausbildung, ich habe ja noch eine ganz klassische Ausbildung gemacht, bevor ich dann irgendwann mal studiert habe,
ja.
zum Elektroniker. Und ich habe da im Laufe der Ausbildung, war das üblich, mehrere Stationen durchlaufen, unter anderem Entwicklung. Damals, das waren Frequenzweichen, war also auch schon Hochfrequenztechnik, und Produktion. Und das war extrem spannend, weil für mich war das damals auch einschneidend, weil ich dann beschlossen habe, ich werde niemals Entwickler im klassischen Sinn. Weil wir in dieser Entwicklungsabteilung Wochen darauf verwendet haben, diese Frequenzweiche zu trimmen aufs letzte Zehntel dB. Und ich hatte dann das Vergnügen, die danach in der Produktion zu sehen. Und da hat sich kein Mensch um das Zehntel dB gekümmert.
Ah, okay.
Das war völlig, ich will nicht sagen irrelevant, aber es war einfach nicht mehr der Fokus.
Das war weltfern, dass man nur um das hinzukriegen, genau, eine eigene Challenge eigentlich
zu setzen. Und das war für mich so der Punkt zu sagen, ist es das wirklich wert? Ist es das wirklich wert, 6 Wochen noch am letzten Zehntel zu feilen, wenn es in der Praxis keine Relevanz hat? Und ich weiß, dass jetzt viele aufschreien werden und sagen, das muss man tun und das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist vielleicht dann auch eben dieser Unterschied zwischen dem Idealisten und jemand, der halt sagt, okay, ich mache es halt so weit, dass es halt ausreicht, dass es gut genug ist. Ich muss nicht das Beste tun, ich muss was Gutes tun und es muss ausreichend sein. Und das war, glaube ich, schon so ein Punkt relativ früh in meinem Werdegang, der gesagt hat, okay, also das richtige Augenmaß und eine gesunde Portion Realismus bei allem Begeisterung, bei aller neu und toll und super, so ein bisschen, das ist schon gut, das hilft schon.
Und das ist ja auch das, was letztendlich dann das Wirtschaftliche dahinter ausmacht. Du brauchst ja diese schwierige Mischung in einem, ja doch, Wirtschaftsbetrieb, wie auch Rode und Schwarz eben einer ist, die Vision zu generieren, aber an der richtigen Stelle pragmatisch zu sein.
Genau.
Um die Effizienz dann auch reinzukriegen.
Ja. Und da ist halt, das ist halt dieses, man sagt es immer leicht, aber das ist halt, we learned how to spell banana, but we didn't learn how to stop it.
Ja, absolut.
Also man muss halt auch lernen, wann ist es gut genug? Und da tun wir uns, ja, je nachdem, manche tun sich halt ein bisschen schwerer und finden das auch nicht so erfüllend. Und auch für die gibt's die richtigen Jobs, auch bei Rode und Schwarz. Und andere sagen halt, okay, mir reicht das. Ich bin vielleicht eher dann breit aufgestellt und mache mehr Themen. Und die haben wir halt auch. Am Ende brauchen wir beides.
Heute bist du dann ja derjenige, der diese Konzepte und Strategien mit dem Team entwickelt. Doch du selber hast ja auch mal sozusagen direkt auf Tuchfühlung an der Technologie gearbeitet. Ein Beispiel hast du gerade schon gegeben. Ja. Aber es gibt ja noch so ein zweites Beispiel aus deiner Karriere, deiner Laufbahn. Und du weißt schon, worauf ich anspiele. Du warst ja auf der Schiffswerft und hast da ein Kommunikationssystem auf einem Schiff realisiert. Was hast du mitgenommen aus der Zeit? Nimm uns mal dahin mit.
Ja, ich war 1,5 Jahre tatsächlich in Hamburg bei Blom und Voss. Direkt im Werftumfeld. Ich hatte da auch mein Büro, war also jeden Tag da. Und wir haben die Einrüstung gemacht von dem Kommunikationssystem, was wir entwickelt hatten, auf dem Schiff. Und das war eine unglaublich spannende Zeit. Das eine ist, es ist natürlich ein Abenteuerspielplatz. Also es ist so ein Männerspielplatz. Da ist ein Schiff, da sind Kräne, da sind Maschinen. Da
riecht es nach Öl.
Da riecht es nach Öl, da wird geschweißt, geflext, gefräst, alles. Auf der anderen Seite ist so ein Schiffsbau, das ist eine Großbaustelle. Da sind hunderte von Gewerken tätig. Jeder hat seinen Zeitplan, jeder hat ein bestimmtes Ziel, was er erreichen muss. Jeder hat vertragliche Verpflichtungen, die er erreichen muss. Keiner erreicht die alleine am Ende des Tages. Es ist sehr, sehr viel Abstimmung notwendig. Es ist sehr viel Flexibilität nötig. Also ja, man macht einen Plan, was man die Woche über tun will. Aber am Ende des Tages gibt es jeden Morgen ein Treffen aller Bauleiter, die sich jeden Morgen auf dem Deck treffen um 6 Uhr morgens und dann eigentlich ausmachen und aushandeln. Hat ein bisschen was, heißt nicht umsonst Morgenmarkt. Also es hat schon was von dem Bazar. Da wird dann gehandelt und ausgemacht, wer wo, in welchem Raum, in welchem Teil vom Schiff was tut. Trotzdem gehen immer noch Dinge schief. Wir hatten das, dass ein Gerät nicht mehr funktioniert hat. Da haben wir herausgefunden, die haben auf der anderen Seite von der Wand geschweißt, was dazu geführt hat, dass sämtliche Bauteile von der Platine gefallen sind, weil das Zinn flüssig geworden ist.
Ja, super.
War total schön. War unten im Gerät ein Klumpen mit Bauteilen und Zinn drin.
Schön.
Klasse. Kann man sich jetzt ganz extrem drüber aufregen oder man löst es halt. Es sind ständig solche Sachen. Also man muss sehr, sehr flexibel sein. Man braucht einen Plan, ja. Und man muss sehr, sehr, man lernt sehr viel Kompromissfähigkeit und man lernt sehr, sehr viel in dem Miteinander und in dem gemeinsamen Abstimmen. Und man hilft sich auch viel. Also ja, da sind jede Firma, jedes Gewerk hat seine Deadlines, aber wir haben doch oft auch festgestellt, am Ende des Tages hilft sich auch jeder.
Weil man auch natürlich an einem gemeinsamen Produkt arbeiten kann. Das hat man direkt vor Augen und letztendlich will man zusammen an diesem Produkt so weit arbeiten, dass dann eben die Kommunikationslösung oder auch das Schiff selber tatsächlich dann eben real fahren kann und kommunizieren kann.
Und das ist extrem spannend, wenn dann dieses Schiff, was man ja wirklich in seiner Entstehung begleitet hat, wenn dann das erste Mal aus dem Hafen fährt.
Absolut, ja. Ähnlich spannend wahrscheinlich wie auch Produkte, die hier entwickelt werden, die dann zum ersten Mal wirklich beim Kunden im Einsatz sind, wo man dann zusammen sagen kann, das haben wir erreicht. Was nimmst du mit aus der Zeit, gerade für den Beruf hier, für deinen Job hier als Leiter von der Solution-Entwicklung?
Was ich mitnehme, ist sehr, sehr viel Flexibilität, also sehr schnell auf Veränderungen zu reagieren, weil das ist auch was wir hier in unserem Entwicklungsalltag, im Solution-Entwicklungsalltag immer sehen. Sei es, dass jemand anders Lösungen entwickelt schneller als wir, auf die wir reagieren müssen, sei es, dass sich die Bedürfnisse ändern. Manchmal kommen solche Änderungen relativ schnell. Man stellt fest, dass die Lösung, an der man gerade arbeitet, nicht mehr benötigt wird. Da muss man umschwenken. Und am Ende haben wir halt ein gemeinsames Ziel, auf das wir wollen, auf das wir hinarbeiten. Wie wir da hinkommen, wie der Weg im Detail aussieht, das muss man anpassen.
Und die Flexibilität ist aber wahnsinnig wichtig. Ich glaube auch gerade in der Teamleiterrolle, das eben auch zu wissen.
Ja.
Und das Team entsprechend steuern zu können. Ne?
Ja, wobei ich rede immer ungern vom Steuern vom Team. Mhm. Ich bin sehr stolz auf mein Team. Und mir ist sehr wichtig, dass ich dem Team mehr als Coach zur Verfügung stehe. Mehr als derjenige, der im Englischen sagt man die Intention, also die Absicht mit ihnen vereinbart, wo wollen wir eigentlich hin? Aber nachdem ich lauter hochqualifizierte Leute in meinem Team habe, wäre es ziemlich fahrlässig zu sagen, ich entscheide auch noch, wie wir da hinkommen. Deswegen mag ich den Begriff der Leitung nicht so gerne oder des Managements, sondern ich sehe mich da wirklich eher in der Rolle als Coach oder auch mal zu challengen, wenn Ideen kommen, auch mal die Rolle des Teufelsanwalt zu spielen und dann die Leute auch mal zu challengen. Wissen meine Leute auch, dass ich das tue, gehört dazu. Und das ist halt für mich ein Arbeitsumfeld, weil ich glaube, nur so entwickeln die Leute auch kreative Ansätze und nur so bringen sich die wirklich ein.
Auf jeden Fall das Team zu enablen, also tatsächlich eben einen Rahmen zu schaffen, in dem dann die Kreativität und auch die Richtung eben vorgegeben wird. Das ist wohl das Essentielle dahinter. Man merkt bei dir, du bist auch jemand, also nicht nur der an sein Team da sehr viel denkt, sondern der generell in der Ingenieursarbeit auch sehr viel eben an die menschliche Komponente denkt. Einerseits, wer das herstellt, aber auch wer das benutzt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Perspektive, die gerade auch sehr modern ist, weil, also Stichwort Interdisziplinarität, dass man eben den eigenen Horizont hinausschaut und eben zum Beispiel auch Erkenntnisse aus anderen Wissenschaften mitbringt. Kleine Anekdote dazu. Ich selber habe ja Soziologie studiert und parallel Elektrotechnik, ein Doppelstudium gemacht. Und dahinter, also da fragt sich jeder, was will man mit so einer Kombination? Ich glaube, du wirst es verstehen, was die Idee dahinter ist. Das ist eben gerade dieses Interesse daran, zu sagen, Ingenieursarbeit, das Konstruieren von technischen Geräten, das ist ja schön und gut, aber das steht nicht alleine. Das steht in einer Gesellschaft. Das passiert mit Nutzerinnen und Nutzern, dass da eine Gesellschaft, die etwas verändern wird. Du hast das Beispiel Smartphone schon gebracht. Und diese Idee zu sagen, ich versuche, bei der technischen Raffinesse etwas konstruieren zu können, immer mitzudenken, was verändert das? Wer nutzt es? Wie verändert das die Nutzung? Wie verändert das dann aber auch Technikprodukte in der Zukunft, was dann wieder ermöglicht wird. Smartphone ist da immer für mich das klassische Beispiel. Wer hätte sich denken können, dass durch die Einführung eines solchen Gerätes sich gesamte Kommunikationswege verändern, sich völlige Selbstverständlichkeiten verändern, wir auf einmal auf Chat umstellen können, wir auf einmal umstellen können auf ja auch eine Erreichbarkeit an vielen Orten. Das führt zu völlig neuen Verhaltensweisen. Wie ist es bei dir? Ich nenne sowas immer soziotechnische Systeme. Was macht der Nutzer damit? Ist das für dich eine wichtige Perspektive, das mitzubedenken?
Also ich nenne sie auch soziotechnische Systeme.
Willkommen im Club.
Ist ganz entscheidend. Also wir bauen, zumindest wüsste ich jetzt in unserem Bereich, kein System, das wir bauen, das nicht auf die Interaktion mit einem Menschen ausgelegt ist. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und den Menschen bei der Entwicklung und auch bei der Lösungsfindung zu ignorieren, ist für mich, für mein Empfinden, grob fahrlässig. Und das geht nicht nur so weit zu sagen, ich baue eine Lösung für einen Nutzer, sondern eigentlich ist der Nutzer Teil der Lösung, weil der Nutzer auch etwas beiträgt zur Lösung. Und das muss ich berücksichtigen und das muss ich mir überlegen. Und ich muss mir überlegen, wie ich ihm diesen Beitrag, den er leistet, möglichst angenehm gestalten kann. Das heißt, ich muss mir immer nicht nur überlegen, ist das jetzt ergonomisch, sondern hilft es ihm auch und ist es auch für ihn verständlich? Ist es etwas, was er auch gerne tun will? Also im Idealfall arbeitet man ja gerne mit einer Lösung. Das ist ja unser großer Wunsch, dass ja da, wo wir sagen, wir haben einen Deckel dran, ist, wenn das Feedback kommt, damit arbeite ich gerne. Das hilft mir.
Das ist fast der erste Schritt, den man bedenken muss. Das muss gerne in die Hand genommen werden. Das muss gerne in der Arbeitswelt eine Rolle spielen, sonst wird es nicht genutzt.
Genau. Und eine Lösung, die keiner nutzt, muss man in Frage stellen. Ob sie überhaupt sinnvoll ist. Und deswegen ist das ein ganz, ganz spannendes und ganz wichtiges Thema für uns. Und das ist auch etwas, was in unserem ganzen Designprozess eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das ist immer diese Frage, wer interagiert. Und da geht es jetzt nicht nur darum, das ist jetzt der Nutzer, der damit interagiert, sondern dieser Nutzer ist jemand. Das ist Paul.
Ja.
Paul ist 32 Jahre alt. Paul hat zwei Kinder, ist Hobby-Java-Programmierer, folgt heiße Podcasts und probiert immer neue Dinge aus. Und das ist einer unserer Nutzer. Und wir haben noch Lukas. Lukas ist 63, ist seit 40 Jahren in dem Job, hat mittlerweile Enkel, verbringt sehr viel Zeit mit seinen Enkeln, hat jetzt noch vor, 2 Jahre zu machen, bevor er in die Altersteilzeit geht. Und will sie diese 2 Jahre eigentlich möglichst angenehm machen. Er will nicht mehr unbedingt was Neues lernen. Er will einen guten Job machen, aber er will sich auch seine Freizeit nutzen mit seinen Enkeln.
Wirklich so. Das Arbeiten mit Personas, mit quasi prototypischen Menschen, für die konstruiert wird.
Genau. Und zu überlegen, welche Bedürfnisse haben die, welche Nöte haben die, welche Ängste haben die. Auch so ein Thema. Welche Angst erzeuge ich mit einer Lösung oder mit einem neuen Gerät bei meinem Benutzer? Vor was könnte der Angst haben? Das können ganz banale Dinge sein, es können aber auch Ängste sein, die wirklich daran jemand hindern, etwas zu benutzen, die wirklich eine Hemmschwelle aufbauen. Und diese Themen kann man beleuchten. Ich sage nicht, dass wir sie immer lösen können und dass man sie immer in aller Schönheit klären kann, aber zumindest kann man grundsätzlich darüber nachdenken und man kann sich grundsätzlich überlegen, wie gehen wir damit um.
Und das heißt, so eine Arbeit ist wirklich bei euch ein Teil der Ingenieursarbeit geworden. Ihr habt es mit einbezogen in den Konstruktionsprozess.
Genau, das ist für uns ein ganz wichtiger Teil. Wir folgen dann einem Ansatz, den haben nicht wir erfunden. Das ist so das Thema Best Practice. Aber den haben kluge Leute, haben sich das mal erarbeitet. Der Ansatz hat einen Namen, der nennt sich Design Thinking. Mhm. Und der geht genau davon aus, zu sagen, für wen mache ich denn was? Also der Beginn ist eigentlich sehr geprägt von Empathie erzeugen. Ich versuche, Empathie mit einem Nutzer aufzubauen und dazu gebe ich diesem Nutzer auch ein Gesicht. Und man macht sich wirklich dann auch die Mühe, man schreibt den Steckbrief runter, man beschreibt die Leute, wenn man kann, malt oder macht man ein Bild hin, dass die Person auch ein Gesicht hat. Und das Lustige ist, man spricht dann irgendwann auch nicht mehr vom Nutzer, wenn man diskutiert.
Man hat den Konkreten vor sich. Ne?
Man spricht von Paul oder von Lukas. Und das macht ganz viel auch mit den Leuten und mit der Art, wie sie die Themen betrachten.
Weil es auch umso greifbarer wird, dass man wirklich mal vor Augen hat, für den mache ich das Ganze.
Ne? Genau. Mhm.
hat sehr viel mit Motivation auch zu tun und fürs richtige Konstruieren auf ein gewisses Ziel hin. Design Thinking hast du gerade ins Spiel gebracht als Fachbegriff. Design Thinking, ist das für dich eine Methode oder geht das darüber hinaus?
Design Thinking ist für mich in erster Linie meine Geisteshaltung, das ist eine Einstellung. Es bringt auch mit einem Methoden-Werkzeugkasten mit, den ich benutzen kann. Aber viel wichtiger als jetzt stumpf dieser Methodik zu folgen, ist es, die entsprechende Haltung zu entwickeln und das entsprechende Denkweise zu entwickeln und auch zu akzeptieren, dass man so denken will und muss. Und das hat viel mehr damit zu tun, als jetzt irgendwelche Vordrucke für Personas zu haben oder zu sagen, wir arbeiten jetzt mit User Journeys. Ja, das sind alles Hilfsmittel, die helfen. Es ist auch gut, dass sie da sind und dass es die gibt. Aber das Entscheidende ist wirklich die Einstellung.
Wenn wir an wie Paul denken, ist das jemand, der dann auch in Zukunft sich einlassen würde, Lösungen zu nutzen, die im Hintergrund Themen wie Cloud, Big Data oder sogar KI integriert haben?
Vermutlich wäre Paul sogar jemand, der gezielt danach guckt und sagt, hey, mit sowas will ich arbeiten. Finde ich spannend. Als Technologiebegeisterter, als jemand, der neue Dinge will. Vielleicht ist auch der, der versuchen will, die KI auszutricksen. Und er sagt, ich bin besser als die KI.
Das sind also tatsächlich auch Themen, die euch jetzt schon beschäftigen und die Kommunikationssysteme der Zukunft, die eben auch über solche neuen Thematiken realisiert werden.
Definitiv. Also das gehört ja mit zu unserer, habe ich am Eingangs oder haben wir schon mal gesprochen, das Thema neue Technologien zu gucken, wie, wo kann man die einsetzen. Da gehört natürlich KI dazu, da gehört Extended Reality dazu.
Was ist Extended Reality?
Extended Reality ist jetzt der Überbegriff für entweder Virtual Reality, also sprich komplett virtuelle Umgebungen oder das Thema Augmented Reality, also Teilüberlagerung von Informationen und als dritten Bereich Mixed Reality, was so ein bisschen die Kombination aus Virtual Reality und tatsächlicher echter Welt ist, ist manchmal ein bisschen irreführend, weil das oft mit Augmented Reality gleichgesetzt wird. Aber ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast machen.
Das glaube ich auch, den machen wir vielleicht auch mal. Das sind auf jeden Fall wahnsinnig spannende Themen der Zukunft. Ja, apropos Zukunft. Unser letztes Thema, die letzte Frage. Ich habe jetzt hier jemanden vor mir, der visionär ist und der gleichzeitig auch sich mit dem Paul vorstellen kann, was der in Zukunft mal nutzen wird. Gehen wir doch in die Zukunft, 50 Jahre in die Zukunft geschaut. Wie wird sich die Welt verändern durch eure Produkte? Wie sieht die Welt aus?
Darf ich zwei Zukunftsbilder? Weil ich könnte mir zwei Alternativen vorstellen.
Umso interessanter.
Die eine Alternative ist, wir folgen unserem bisherigen Weg, Information, Vernetzung. Das heißt, wir werden noch viel, viel stärker vernetzt sein. Wir werden noch viel mehr Daten austauschen, viel größere Datenmengen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Hochleistungselektronik. Wir brauchen noch mehr KI-gesteuerte Systeme, die gerade dann so Thema Frequenzbelegungen steuern, um das Maximum aus den begrenzten Frequenzen herauszuholen, sodass dieses Thema, das, was wir heute haben, es wird eine Lizenz verkauft für einen Mobilfunkdienst, vielleicht zukünftig ganz anders aussieht. Das teilen sich vielleicht verschiedene Dienste und es gibt eine KI, die steuert, wer wann wie welche Kanäle belegt, je nachdem, welche Anforderungen da sind. Also ich glaube, entweder geht es in die Richtung, dass wir dann auch viel mehr machen, dann brauchen wir auch andere Sensorentechniken, dann brauchen wir andere Sendetechniken, das ist vielleicht dann die Stunde der Quantensensoren, der Quantentransceiver, wo die dann ihren Auftritt haben. Alternativ könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sich ein bisschen zurücknimmt, dass es zu viel wird und dass wir eine kleine Umkehrung erleben und gerade in den Ländern, die eigentlich das Potenzial haben, eher sich darauf besinnt zu sagen, wir gehen nochmal einen Schritt weg von dieser ständigen Verfügbarkeit, von diesem Datenüberfluss und man reduziert ganz bewusst wieder, um sich ein bisschen mehr wieder auf sein soziales Umfeld sein echtes, reales Umfeld zu fokussieren. Könnten wir beides vorstellen, beides wird spannend.
Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung du dementsprechend auch eure Themen weiterentwickeln wirst. Martin, einen ganz, ganz großen Dank für diese spannende Podcast-Folge. Ich habe viel Neues dazugelernt und am interessantesten finde ich, wie man es geschafft hat, wie du es schaffst, tagtäglich Neugier, Realität und Realismus zu vereinen und dabei mit Sachen wie Design Thinking ganz konkret am Nutzer zu arbeiten und die Integration herzustellen zwischen Menschen und technischen Systemen. Ganz praktisch für mich interessant zu lernen, dass sowas alltäglich Arbeit bei euch bedeutet. Super interessant. Ich danke dir recht herzlich, Martin, dass du bei uns warst. Und wer sich noch mehr mit Kommunikationstechniken auf Schiffen auseinandersetzen möchte, den Teil hat mir heute kurz angerissen, dem empfehle ich unsere Folge mit Jennifer Mertens. Wir sprechen hier mit ihr darüber, wie es ist, für eine sichere Verbindung eines Schiffes mit dem Festland zu sorgen und über ihren Werdegang, in dem immerfort die Maxime vorherrschte, sei du selbst, dann wird es gut. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, uns die Bewertung zu hinterlassen. Abonniert uns gerne und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst. Viel Spaß wünschen wir euch nun für alle weiteren Erkundungen und ja, schreibt uns doch mal in einigen Jahren bis Jahrzehnten einen Brief, wenn ihr merkt, das, was der Martin gesagt hat, ist Realität geworden. Bis dahin, ciao!